Deutschlandfunk. Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand. Willkommen zur Sendung Andruck, unserem Magazin für politische Literatur. Was passiert im Schatten der rhetorischen Blendgranaten von Donald Trump? Der US-amerikanische Autor Michael Lewis hat hinter die Kulissen der Macht geschaut, auf Strukturen und Eigenheiten der amerikanischen Administration. Um sein Buch »Erhöhtes Risiko« geht es gleich zu Beginn. Wir stellen Ihnen das preisgekrönte Buch von Harald Jäner über die deutsche Nachkriegszeit vor und eine neue Biografie über den Hitler-Attentäter Stauffenberg. Der US-amerikanische Autor Michael Lewis hat sich ein interessantes Thema vorgenommen, das den vielen Publikationen zum Phänomen Donald Trump mal eine andere Note hinzufügt. Er schaut auf Washingtons Amtsstuben auf der einen Seite und deren Gegner, das eigene Volk nämlich, auf der anderen Seite. Hier findet er Unfähigkeit, dort Abneigung und Misstrauen. Lewis gibt denen eine Stimme, die den Betrieb am Laufen halten und vor Fehlentwicklungen warnen. Erhöhtes Risiko heißt sein Buch und Martin Tschechne stellt es vor.
Eines Tages, sagt Michael Lewis und es klingt wie ein Seufzen, eines Tages werde jemand die Geschichte der sonderbaren Beziehung zwischen den Bürgern der USA und ihrem Staat schreiben. Denn ob es um die Warnungen des staatlichen Wetterdienstes geht, um sauberes Trinkwasser, den radioaktiven Müll der Atomwaffenproduktion oder um die Förderung strukturschwacher Regionen, immer wieder erlebten Beamte, wie kategorisch die Bevölkerung jede staatliche Koordinierung ablehnt. Und immer wieder fragt sich etwa Lillian Salerno, die frühere Förderbeauftragte des Landwirtschaftsministeriums, wie diese Feindseligkeit zu erklären sei. Selbst bei gebildeten Menschen, selbst bei solchen in öffentlichen Ämtern.
Überall im Süden habe ich mit Politikern gesprochen, von denen ich regelmäßig zu hören bekam, wir hassen Washington, ihr nervt. Darauf ich, seid ihr euch da so sicher? Meine Abteilung hat dieses Jahr 1 Milliarde in eure Wirtschaft gesteckt. Und gedacht habe ich mir, wir sind doch der einzige Grund, dass euer beschissener Bundesstaat noch nicht längst vor die Hunde gegangen ist.
Lillian Salerno ist eine von vielen. Der Wirtschaftsjournalist Michael Lewis hat sich kurz nach Beginn der Ära Donald Trump auf eine lange Reise durch die vordergründig weniger spektakulären Ressorts der Verwaltung gemacht. Seine Ziele waren also die Ministerien für Energie, Landwirtschaft und Handel. Riesige Apparate, die mit Milliarden Etats und Hunderttausenden von Mitarbeitern für das Funktionieren des Staates zu sorgen haben. Für die Entwicklung seiner Ressourcen, die Gesundheit seiner Bürger, die Kontrolle des Miteinanders und die dennoch für gewöhnlich im Schatten stehen, wenn die Macht im Lande ihre politischen Blendgranaten zündet, wenn sie fremde Mächte attackiert, internationale Abkommen aufkündigt, das Sozialsystem aushöhlt und Mauern baut. Vorsicht, mahnt Lewis dann, die wirklichen Mauern entstehen derweil in den Köpfen und die wirklichen Gefahren drohen da, wo niemand hinschaut.
Vielleicht war es in der Geschichte der Vereinigten Staaten noch nie so interessant zu erfahren, was in diesen grauen Gebäuden vor sich geht. Und vielleicht hat die Politik ihre Arbeit dort noch nie derart inkompetent oder gar nicht getan.
Es sind Momentaufnahmen einer nur auf den ersten Blick irrationalen Politik, die Lewis ausbreitet. Denn tatsächlich steckt ein zynisches Kalkül dahinter, wenn leitende Posten in einem Ministerium nach einem Regierungswechsel verzögert oder gar nicht oder wenn, dann mit provozierend unfähigen und desinteressierten Parteisoldaten besetzt werden. Je größer die Vorbehalte gegen den Staat, so dieses Kalkül, desto leichter kann der sich aus seiner Zuständigkeit herausziehen. Gut 2 Jahre nach dessen Amtsantritt fährt Lewis also eine lange Kette von Zeuginnen und Zeugen auf, die das Programm des Präsidenten als Strategie der gezielten Destruktion entlarven. Cathy Sullivan ist eine von ihnen. 1984 war sie Astronautin, die erste Frau, die einen Spaziergang im Weltraum unternahm. Später landete sie im Handelsministerium. Ihre Aufgabe dort: Entwicklung und Einsatz von Satelliten zur Beobachtung des Klimas und darauf aufbauend die immer bessere Vorhersage von Unwetterkatastrophen. Die wahre Herausforderung allerdings: herauszufinden, warum die Menschen in bedrohten Gebieten die sehr verlässlichen Warnungen immer wieder in den Wind schlagen. Und ihre deprimierende Antwort: eben weil diese Warnungen vom Staat kommen.
Sie hätte in ihr Büro gehen, die Tür hinter sich zumachen, sich an die Stirn schlagen und sich sagen können, dass es nicht ihre Aufgabe war, die Bürger vor ihrer eigenen Dummheit zu retten. Stattdessen fragte sie sich: warum verstehen wir unsere Bürger nicht?
Es ist eine Konstante der amerikanischen Kultur, dem Staat aus tiefstem Herzen zu misstrauen. Ein Erbe vielleicht aus der Zeit der Pioniere, als jeder im Kampf um das Überleben in der Wildnis auf sich allein gestellt war. Längst vergangene Zeiten. Doch inzwischen haben konservative Politiker erkannt, dass sich der fortgeschriebene Mythos sehr effektiv gegen das eigene Volk einsetzen lässt, indem sie nämlich die Freiheit des Einzelnen immer lauter und immer schamloser definieren als die Freiheit von sozialer Absicherung, von gerecht verteilten Bildungschancen und einem allgemeinen Gesundheitssystem. Eines Tages, so hatte Lewis angekündigt, werde jemand die lange und merkwürdige Geschichte der Beziehung zwischen den Bürgern der USA und ihrem Staat schreiben. Sein Buch »Erhöhtes Risiko« liefert zumindest Einblicke, die je nach Temperament und Tagesform Leser wütend machen oder verständnislos den Kopf schütteln lassen werden. Und die zumindest eines belegen: wer alle Widersprüche der amerikanischen Politik auf das erratische Verhalten des Präsidenten reduziert, auf seine psychischen oder intellektuellen Defizite, der verkennt eine Wirklichkeit, die viel größer und komplexer ist und offenbar auch viel kaputter.
Martin Tschechne war das über Michael Lewis, Erhöhtes Risiko. Im Campus Verlag erschienen, Umfang 223 Seiten, Preis 24,95 €. Übersetzung Jürgen Neubauer. Er hat den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse erhalten, der Autor Harald Jähner, für sein Buch Wolfszeit. Darin beschäftigt sich der ehemalige Feuilletonchef der Berliner Zeitung mit Deutschland und den Deutschen in den 10 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine vielfältige Mentalitätsgeschichte. Meine Kollegin Melanie Longerich hat sie gelesen.
So viel Anfang war nie, so viel Ende auch nicht, überschreibt Harald Jähner das erste Kapitel seines Buches über die Wolfszeit in Deutschland, die mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann und sich bis tief in die 1950er Jahre zog.
Wolfszeit nannte man damals diese Zeit, um diese Anarchie zu charakterisieren und das Egoistische der Leute. Also da, wo die Ordnung aufhört, fängt das Reich des Wolfes an. So hieß es, und der für die gesamte Gesellschaft kein Interesse aufbrachte, keine Leidenschaft aufbrachte, sondern nur für sich und sein Rudel.
Als der Krieg zu Ende war, standen die Deutschen vor dem Nichts. Die selbstverschuldete Katastrophe war beispiellos. Über die Hälfte der Menschen waren nicht mehr da, wo sie hingehörten. Darunter Millionen Ausgebombte, Flüchtlinge und Vertriebene, entlassene Zwangsarbeiter und zurückkehrende Kriegsgefangene. Wie sich dieses Gemenge von Versprengten, Verschleppten, Entkommenen und Übriggebliebenen entflocht und neu zusammenfand, beschreibt der ehemalige Feuilletonchef der Berliner Zeitung in seiner Mentalitätsgeschichte.
Mich hat immer interessiert, wie die Deutschen damit klarkamen nach 1945, dass ihr geliebtes Reich nicht mehr existierte, wie sie an Zucht und Ordnung und Obrigkeit gewöhnt mit der Anarchie klarkam, wie sie mit den neuen Herren, den Besatzern klarkam. Die Beamten, die arbeiteten ja so treu und redlich weiter wie zuvor. Und ich habe viele Bücher dazu gelesen, einiges war mir klar, aber ich hatte das Gefühl, so richtig anschaulich, so richtig versenkt hat sich darin eigentlich noch niemand.
Wie es den Deutschen gelang, mit dieser Ausnahmesituation klarzukommen, erzählt Wolfszeit anhand unzähliger Alltagsbegebenheiten. Da war der Argwohn vor den befreiten Zwangsarbeitern, Häftlingen, vor Vertriebenen. Aber auch eine unbändige Lust vieler aufs Leben, auf Tanzen, auf Wohlstand und aufs Vergessen. Jähner beschreibt jede Begebenheit dicht und anschaulich. 3 Jahre arbeitete er an seinem Buch. Er vergrub sich in Lokalgeschichte, wertete Tagebücher aus, Tageszeitungen und Illustrierte der Nachkriegszeit.
Und da kommt man auch zu den Paradoxien der Zeit.
Davon finden sich viele bei Jähner. Eine ist, dass diese Zeit keineswegs nur von Hoffnungslosigkeit geprägt war, wie es viele Fotos und Erinnerungen vermitteln. Jähner zeigt andere. Das Foto eines Mannequins etwa, das in einem ausgebombten Café die neue Sommerkollektion präsentiert. Und er zitiert Erinnerungen, wie die des ehemaligen Ostberliner BDM-Mädels Brigitte Eike, die Strafarbeit bei der Entrümpelung leisten musste. Nachdem die sowjetischen Besatzer aber alle Jugendlichen zu Verführten erklärt und amnestiert hatten, zog sie als inzwischen neugebackenes Mitglied des antifaschistischen Jugendausschusses abends von einer Tanzfläche zur nächsten. Wie konnte aber dieses Glück der Freiheit, das gerade viele Frauen in dieser Zeit empfanden, in den Jahren des Aufschwungs so schnell wieder verschwinden? Und warum spielte der Holocaust im Bewusstsein der meisten Deutschen eine so schockierend geringe Rolle? Fragen, die Jähner durch sein Buch begleiten.
Vom Standpunkt der historischen Gerechtigkeit aus ist die Geschwindigkeit, mit der Deutschland sich wirtschaftlich wieder sanierte, nichts weniger als gespenstisch. Und dieses zum Teil schlechte Gewissen, was man so subkutan spürte, verführte sie dazu, auch im Nachhinein die eigene Situation viel schwärzer zu malen, als sie tatsächlich war. Also diese immer gleichen Bilder des Elends, die sollten die Deutschen als Opfer zeigen, in Konkurrenz zu den tatsächlichen Opfern.
Doch die Deutschen lernten. Weniger an den politischen Diskursen, die ihnen die Alliierten verordnen wollten. Staatsbürgerkunde lernten sie, so Jähners These, vor allem im Umgang mit sich selbst, zum Beispiel auf dem Schwarzmarkt.
Man musste auch erleben, wie ein SS-Dolch, ein Ehrendolch der SS, plötzlich nur noch 20 Zigaretten wert war oder immerhin 20 Zigaretten, je nachdem. Und da ging der ganze Ehrenkodex, die ganze Leidenschaft für das NS-Reich, ging in dem Moment natürlich buchstäblich in Rauch auf, in Zigarettenrauch.
Ebenso löste sich der Begriff der empathischen Volksgemeinschaft auf, den die Nazis geprägt hatten. Das zeigte sich auch im hartherzigen Umgang mit den Vertriebenen.
Diese Fremdheitserfahrung, die die Deutschen mit sich selbst machten, ist ungeheuer wichtig. Also Nationalismus kann man auf dieser Feindschaft, dieses verfeindeten Deutschtums unterschiedlicher Stämme natürlich gar nicht aufbauen.
Doch die Umerziehung der Deutschen geschah auch in ihrem Kontakt zu den Alliierten. Jähner berichtet von der hohen Anziehungskraft amerikanischer Soldaten auf die sexuell ausgehungerten deutschen Frauen. Auch die Erfahrungen der Frauen im Osten Deutschlands, die im wesentlich höherem Maße von brutalsten Vergewaltigungen russischer Soldaten betroffen waren, lässt Harald Jähner nicht aus.
Nun haben die GIs der US-Armee und die Briten natürlich auch vergewaltigt, aber bei weitem nicht in diesem Maße. Sodass da schon eine fundamental andere Fremdheitserfahrung vorliegt zwischen Ost und West. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das größere Misstrauen, was die Ostdeutschen nun mal Fremden gegenüber hegen, ohne ihnen irgendwas Böses zu wollen, hat natürlich was mit den Erfahrungen von 1945 zu tun. Insbesondere dann, wenn man über die Erlebnisse offiziell nicht reden durfte.
Auch wenn viele Erkenntnisse nicht neu sind, Wolfszeit ist eine höchst lesenswerte, fesselnde und vielfältig bebilderte Mentalitätsgeschichte der Nachkriegszeit. Lediglich das anklingende Versprechen des Untertitels, nämlich den unterschiedlichen Entwicklungen in beiden Teilen Deutschlands gleichgewichtig nachzugehen, ist nicht ganz aufgegangen. Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf dem Westen. Und trotzdem, Wolfszeit ist ein Buch, das den Leser beschäftigt. Auch dann noch, wenn die letzte Seite längst gelesen ist.
Lautet das Resümee von Melanie Longerich über das Buch von Harald Jähner, Wolfszeit. Deutschland und die Deutschen 1945 bis 1955. Bei Rowohlt verlegt mit einem Umfang von 480 Seiten und zum Preis von 26 Euro. Jahre ist es in diesem Juli her, dass eine Gruppe Wehrmachtsoffiziere versuchte, den nationalsozialistischen Diktator zu töten und damit den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Kopf der Verschwörer war Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, ein Offizier mit vorbildlicher militärischer Karriere. Nichts deutete noch ein paar Jahre zuvor darauf hin, dass Stauffenberg sich zu solch einem Schritt entschließen würde. Das hebt der Publizist Thomas Karlauf in seiner neuen Biografie des Hitler-Attentäters hervor. Michael Kuhlmann hat sie gelesen. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn zunächst gefragt, was Thomas Karlauf bewogen hat, eine weitere Biografie zu schreiben, da es ja schon einige auf dem Markt gibt.
Thomas Karlauf scheint mir so ein bisschen als fast Quereinsteiger in dieses Thema gekommen zu sein. Er hat 2007 eine Biografie des Dichters Stefan George vorgelegt. Und Stefan George war ein Idol des jungen Stauffenberg. Diesen Zugang merkt man dem Buch ein bisschen an, wenn man anfängt zu lesen, denn mit dem Thema Stefan George geht es los. Dann aber auf Stauffenberg bezogen stößt sich Karlauf daran, und das ist sein Anliegen, dass ihn die Nachwelt zumeist unter moralischen Gesichtspunkten betrachtet hat. Und Karlauf hält dagegen, Stauffenberg hätten militärische und politische Motive vor allem getrieben. Also statt Gesinnungsethik eher Verantwortungsethik.
Welche inhaltlichen Schwerpunkte setzt Karlauf denn?
Er hat das Buch relativ breit angelegt. Das beginnt also erstmal mit Stefan George und Stauffenbergs Begeisterung. Karlauf geht dann bald auch zum eigentlichen Thema über, zur Lebensbeschreibung Stauffenbergs. Das macht er sehr detailliert und doch gut lesbar. Und auffallend finde ich zum einen, wie eingehend er zusätzlich die Geschichte des militärischen Widerstandes schon in den 30er Jahren erzählt. Und zum Zweiten, dass er zwar Stauffenbergs militärische Laufbahn im Krieg schildert, aber er versucht auch immer herauszudestillieren aus Dialogen und Briefwechseln, wie verhielt sich Stauffenberg zu den Zeitläuften, was dachte er?
Stauffenberg absolvierte also eine vorbildliche militärische Laufbahn. Sie haben schon gesagt, Karlauf stellt ihn in der Zeit vor dem Krieg dar und in den Zweiten Weltkrieg hinein. Wenn Sie daraus die Eindrücke zusammenfassen, was war Stauffenberg für ein Soldat und was war er für ein Mensch?
Ich würde sagen, einer, den man nicht so hundertprozentig in die eine oder andere Schublade stecken kann, wenn man Karlauf folgt, dann war Stauffenberg weder Nazi noch Demokrat. Er scheint mir, so nach dem Lesereindruck, grundsätzlich so ins deutschnationale Milieu zu passen. Natürlich mit einer deutlichen Adelsprägung, also Elitebewusstsein in vielerlei Hinsicht. Auch mit dem Glauben, dass Deutschland zu einer Führungsrolle in Europa berufen sei. Da legt Karl auf Quellen vor, in denen lässt Stauffenberg durchaus eine innere Distanz durchblicken, zum Beispiel zu osteuropäischen Nachbarvölkern. Vor allem aber hatte das Elitebewusstsein Einfluss auf sein Selbstverständnis als Soldat. Und offenkundig legte also enormen Wert auf militärische Fachkompetenz, nicht nur bei sich selbst. Er war zwar begeistert vom Neuaufbau einer starken Armee in den 30er Jahren, aber Karloff zeigt, wie wenig Stauffenberg hielt von der Idee einer Volksarmee, also auch von einer Öffnung des Offizierskorps gegenüber Leuten, die nicht durch diese ganz knallharte Schule gegangen waren wie er. Aber man hat nun mal eine Armee im Aufbau gehabt, man konnte nicht mehr so wählerisch sein, wenn man neue Offiziere brauchte. Stauffenberg hatte also soldatisch-handwerkliches Elitebewusstsein, aber sozusagen auch soldatisch-politisches Elitebewusstsein. Da lag er voll auf der Linie, die sein Urahn skizziert hatte, der preußische Heeresreformer Neidhardt von Gneisenau. Gneisenau wollte demnach nicht blinden Kadavergehorsam von einem Offizier, sondern er wollte den mitdenkenden Offizier, der auch aus Verantwortung für seine Einheit handelte. Mit sowas wie hitlerschen Befehlen des Haltens um jeden Preis hat das natürlich dann vorne und hinten nicht zusammengepasst.
Passte denn aber sein elitäres Bewusstsein zusammen mit der Menschenverachtung des Nationalsozialismus?
Das nun auch hinten und vorne nicht. Wohl hat er lange Zeit die deutsche Sache im Krieg unterstützt. Er war mit Leib und Seele Soldat und in erster Linie Soldat. Und er hat nicht so sehr politisch gedacht, wenn ich das bei Karloff richtig rauslese. Dennoch gab es dann irgendwann diesen Umschwung, und zwar in den Jahren 1942-43. Karloff erklärt diesen Umschwung nicht zuletzt daraus, dass Stauffenberg geahnt hat, welche Verbrechen im Namen seines Landes verübt wurden. Er betont allerdings vor allem die militärischen Motive und die besagte Verantwortungsethik. Da geht es dann zum Beispiel um das überlieferte Wort des Mitverschwörers Henning von Treskow, das bekannte Wort, die deutsche Widerstandsbewegung müsse vor der Geschichte den entscheidenden Wurf gewagt haben. Karloff zweifelt diese Überlieferung an. Das ist für ihn eine der vielen Erklärungen für den Widerstand, die erst ex post in der Nachkriegszeit gefunden worden seien. Karloff sagt, moralisches Entsetzen über die deutschen Verbrechen, über den Vernichtungskrieg, spielt bei Stauffenberg mit rein. Aber vor allem will Karloff betonen, Stauffenberg sah spätestens 1943 unter dem Eindruck Stalingrads das militärische Desaster im Ganzen kommen. Und deshalb war Weiterkämpfen an zwei Fronten für ihn militärisch unverantwortlich. Da wären wir sozusagen wieder bei Gneisenau und dem Ideal des verantwortlich denkenden Offiziers.
Der gescheiterte Militärputsch selbst füllt dann ja gerade mal 11 von 360 Seiten. Das heißt, das Buch legt also den Schwerpunkt nicht auf die Dramaturgie der Ereignisse, sondern auf die Person Stauffenberg selbst. Ist das gelungen auch im Vergleich mit anderen Biografien?
Es ist streitbar, denn Karloff begibt sich lustvoll in eine Debatte hinein. Er stellt sich frontal gegen eine Denkrichtung, die in Stauffenberg vor allem den Gesinnungstäter sieht, der aus moralischen Motiven handelte. Da kann man als Kronzeugen den Historiker Professor Ulrich Schlie nennen. Und Karloff und Schlie, die liegen offenkundig beide dermaßen überkreuzt, dass Karloff Schlies Stauffenberg-Biografie, immerhin erst 2018 neu aufgelegt, dass er die nicht mal im Literaturverzeichnis aufgeführt hat. Das ist eigentlich ein Makel. Aber Karloff unterscheidet sich schon vom Ansatz her von den meisten anderen Biografen, indem er sich nämlich in erster Linie auf Quellen aus der Zeit bis 1945 stützen will. Die Stauffenberg-bezogenen Nachkriegsquellen und Erinnerungen, die riechen für ihn immer so ein bisschen von vornherein nach Verklärung. Da bekommt er natürlich das Problem, dass sich auch viele Lücken auftun bei den Quellen. Und das versucht er jetzt zu umschiffen, indem er Rückschlüsse zieht. Zum Beispiel aus sattsam bekannten Tatsachen über die Mentalität des Offizierskorps der Reichswehr und so weiter. Da stellt er dann Analogien oder Indizienketten her und rekonstruiert daraus Stauffenbergs Denken. Er ist nicht der Erste, der sowas macht. Ich finde, dadurch, dass er diese spekulativen Elemente jeweils kenntlich macht, ist die Methode auch soweit akzeptabel. Was aber dann die Schlüsse und die eigentliche Auslegung einzelner Quellen angeht, da landet man dann letzten Endes doch oft im Spekulativen. Die adäquate Methode für Leute, die es ganz genau wissen wollen, die dürfte wohl sein, dass sie sich einfach beide quellenkritischen Extreme sozusagen nehmen, beide Bücher, nämlich Karloff und Ulrich Schlies Biografie. Klaus Schenkgraf von Stauffenberg, 2018 erschienen bei Herder.
Vielen Dank. Michael Kuhlmann war das über Thomas Karlauf. Stauffenberg, Porträt eines Attentäters. Im Blessing Verlag erschienen, 367 Seiten, 24 Euro. Deutsch sein. Was heißt das eigentlich? Kann man das fest definieren oder will man das überhaupt? Aber in Zeiten, in denen viele wieder das Wir und Ihr exerzieren, stellt sich die Frage nach dem Wir dann doch. Den berühmten Migrationshintergrund haben dank Völkerwanderung ja letztlich alle Deutschen. Und dann kursieren noch seltsame Begriffe wie Bio-Deutsche oder Kreationen wie Neudeutsche. An diese Idee knüpft der Historiker Jan Plamper mit seinem Buch »Das neue Wir« an. Isabel Fanrich Lautenschläger hat es für uns gelesen.
Im Mittelpunkt von Jan Plampers Buch stehen die Menschen mit ihrer konkreten Migrationserfahrung, auch die seiner eigenen Familie.
»Und wer bist du?« »Ausländerin natürlich«, das antwortete mir meine Tochter Olga mit 11 Ende 2000. Ich hatte sie gefragt, wer sie ist, als was sie sich fühlt, von der Nationalität her. Ich war über den Begriff schockiert. In Amerika hatte sie sich nach einem halben Jahr als Amerikanerin bezeichnet, und das, obwohl sie nur einen russischen Pass hatte. In Berlin besaß sie längst die deutsche Staatsbürgerschaft, bezeichnete sich aber als Ausländerin.
Was stimmte nicht, fragt sich rückblickend der Historiker. Im Januar 2000 waren die Hürden für die Einbürgerung in Deutschland niedriger. Es war nun möglich, bis zum 23. Lebensjahr eine doppelte Staatsbürgerschaft zu besitzen.
Seitdem sind fast 20 Jahre vergangen und vieles ist anders. Meine zweite Tochter Lisa, die 2002 geboren wurde, hat sich nie Ausländerin genannt. Sie wurde schon bei der Einschulung in der Statistik als Kind mit Migrationshintergrund geführt. Im Jahr 2017 war sie eine von 19,3 Millionen Menschen, knapp ein Viertel der Bevölkerung, mit Migrationshintergrund.
In das neue Wir zeichnet der Professor für Geschichte am Londoner Goldsmiths College detailliert nach, wie sich die Wahrnehmung von Migration im gesellschaftlichen Diskurs, die Begrifflichkeiten und die Gesetze verändert haben. Insbesondere seit der Flüchtlingskrise 2015 streite ganz Deutschland über Asyl, Zuwanderung und Integration. Zwar hat sich das Land von dem Mythos, kein Einwanderungsland zu sein, verabschiedet, meint Plamper, doch Rassismus und Rechtsextremismus, Islamfeindlichkeit und Antisemitismus breiteten sich auf der Straße und in den Parlamenten aus.
Eines ist über all die Jahre hinweg aber gleich geblieben. Das Deutsche ist immer noch eine Leerstelle. Es fehlt immer noch an Elementarem, an neuen Begriffen, Konzepten und Geschichten.
Um genau die geht es Jan Plamper in seinem Buch. Er erzählt am Beispiel vieler Biografien eine andere Geschichte der Deutschen, eine, aus der Migration nie wegzudenken war. Zu ihr gehört auch, dass die Deutschen selbst immer Teil einer weltweiten Migrationsgeschichte waren und sind. Im 19. Jahrhundert wanderte eine große Zahl von ihnen in die Vereinigten Staaten und ins russische Zarenreich aus. Migration sei das Normalste der Welt.
Und eigentlich haben alle Hintergrund als Migranten in ihren Einzel- und Familienbiografien, wenn sie nur ein bisschen zurückgehen. Und dass die deutsche Staatsbürgerschaft heute so wertvoll ist und von so vielen angestrebt wird, das ist vielleicht dann auch, wenn man es historisch betrachtet, nur ein kurzer Moment.
Plamper benennt die Zeit nach 1945 als gewaltigste Migrationsbewegung der europäischen Neuzeit. Auf Millionen von Displaced Persons sowie Vertriebenen aus den ehemaligen Ostgebieten folgten die sogenannten Gastarbeiter aus der Türkei, Italien und Spanien sowie in der DDR die Vertragsarbeiter, dann in den 80er Jahren die Asylbewerber. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 kamen Millionen Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion, jüdische sogenannte Kontingentflüchtlinge und vor allem seit 2015 Menschen aus dem Nahen Osten und Afrika. Diese Vielzahl von Wanderungsbewegungen verknüpft der Autor in lesenswerter und erhellender Weise mit dem Umgang mit den Einwanderern. Besonders überrascht habe ihn die veränderte Haltung zu den Vertriebenen in den 50er Jahren, sagt Plamper. Statt weiterhin deren Assimilation zu erwarten, sei die Politik damals zu einem nachahmenswerten Nationsmodell umgeschwenkt.
Um 1950, als sie als Wählergruppe ins Gewicht fielen, hat man diese Position geändert und man hat gesagt, ihr sollt euer separates, euer eigenes kulturelles Gepäck aus Pommern, aus dem Sudetenland, aus Schlesien beibehalten und wir geben euch auch Geld in die Hand, um das zu fördern.
So schlägt er den Bogen zur Frage, was im Einwanderungsland Deutschland den Zusammenhalt befördern könnte. Plamper schlägt vor, das kulturelle Gepäck, das Migrierte mitbringen, zu respektieren und spricht in Anlehnung an den Kölner SPD-Politiker Taifun Keltek von Plusdeutschen.
Und da würde ich eben plädieren für das Salatschüssel-Konzept, das heißt Zugehörigkeit zur deutschen Nation per Staatsbürgerschaft plus weitere Identitäten aus Herkunft, zum Beispiel aus anderen Ländern, anderen Kulturen. Und das beides muss zusammengehen. Wenn sich dieser Begriff durchsetzt, dann wird es nicht mehr die Frage geben, wo kommst du her?
Auch wenn der Begriff Plusdeutsche wahrscheinlich nicht in den allgemeinen Sprachgebrauch eingehen wird, bringt der Autor ein wichtiges Argument an, das sich mittlerweile in der Integrationsdebatte etabliert hat. Nämlich nicht das wirtschaftliche Potenzial von Flüchtlingen in den Vordergrund zu stellen, sondern das kulturelle. Unterm Strich geht es ihm um eine gemeinsame Identität, die immer wieder ausgehandelt werden muss.
Die kollektive Identität der deutschen Nation kann also nicht ein für allemal fixiert werden, denn die Deutsche befindet sich wie jede Gesellschaft in einem dauernden Prozess der Veränderung. Die Inhalte des Wir müssen im Rahmen des Grundgesetzes über demokratische Entscheidungsfindung bestimmt werden. Gesetzesinitiativen, Bundestagsdebatten, Ausschüsse, Kommissionen, Wettbewerbe.
Jan Plamper, das neue Wir. Warum Migration dazugehört, eine andere Geschichte der Deutschen. Im S. Fischer Verlag erschienen, 391 Seiten, 20 Euro. Besprochen hat es Isabel Fanrich Lautenschläger.
Rolf Henrich. Im Westen kannte ihn vor der Wende niemand. Auch im Osten genoss er eher lokale Bekanntheit. Bis Ostern 1989. Dann wurde der DDR-Rechtsanwalt aus Eisenhüttenstadt durch sein Buch schlagartig prominent. Im Westen, wo es als Vorabdruck im Spiegel erschien, und im Osten, wohin die Interviews über die öffentlich-rechtlichen Kanäle drangen. Der vormundschaftliche Staat hieß das Buch. Untertitel: Vom Versagen des real existierenden Sozialismus. Es erzählte aber wenig über den Autor selbst Umso interessanter sei es heute, Henrichs Autobiografie zu lesen, findet unser Rezensent Henry Bernhard. Ausbruch aus der Vormundschaft lautet der Titel des Buches.
Der vormundschaftliche Staat bestimmt hier bis in die Lehrinhalte hinein das, was gesagt wird und das, was gedacht werden soll.
Unter den DDR-Oppositionellen wirkte Rolf Henrich wie ein Erwachsener unter Halbwüchsigen. Henrich maß in seinem Buch den DDR-Sozialismus an den Postulaten der Aufklärung und fand einen mickrigen Cretin vor, der vorgab, ein potenter Riese zu sein. Und der Autor gab sich selbstbewusst.
Ich will auf keinen Fall die DDR verlassen. Ich bin für diese Verhältnisse durchaus mitverantwortlich.
Zwar wirkte Henrich noch maßgeblich am Gründungsaufruf des neuen Forums mit, saß mit am runden Tisch, zog sich aber dennoch bald aus der Politik zurück, um wieder als Anwalt zu arbeiten. Nun ist Rolf Henrich 75 Jahre alt und schaut auf sein Leben zurück.
Dieses Buch erzählt die Geschichte einer politischen Desillusionierung. Wie ich mich in den 60ern als Student für eine Sache eingesetzt habe, die schon damals mausetot gewesen ist. Ich gehörte zu denen, die bis zu einem gewissen Zeitpunkt dennoch alles geben wollten und nichts dafür verlangten. Später änderte sich das, als ich sah, was auch mit meiner Hilfe angerichtet wurde. Die damit einhergehende Selbstpeinigung des reuigen Sünders hat mir dunkle Stunden beschert.
Henrich ist ein selbstbewusster, starker und eitler Charakter. Und das ist gut für das Buch. Er muss sich nicht verstecken, auch nicht seine Irrtümer. Henrich schreibt mit Mitgefühl, aber immer ohne Sentimentalität über sein junges Ich, betrachtet sich mal nachsichtig, mal mit hochgezogenen Augenbrauen. Am liebsten aber mit dem Skalpell die Lebenslügen und ideologischen Geschwüre freilegend. Mit Staunen, fast Unglauben und leichtem Ekel berichtet Henrich von dem Revolutionär, der er gern gewesen wäre. Von dem Stasi-Werkzeug für Aufträge im Westen, das er war. Damals vor Stolz fast berstend, ob seiner Bedeutung. Dazu passt, dass seine Kundschaftertätigkeit endete, als er sich weigerte, kleine Aufträge auszuführen oder Bekannte zu bespitzeln.
Unheimlich an dem Geschehen war die Gleichgültigkeit gegenüber der vielerorts praktizierten Willkür. Jene Ungerührtheit, die einen Herrn Mustermann ruhig schlafen lässt, während im Polizeirevier nebenan Menschen verprügelt werden. Warum war unser Mitgefühl so vage, so unsäglich schwach? Wie konnten wir eine solche Ideologie und Praxis staatlichen Handelns überhaupt ertragen? Warum waren wir nicht voller Abscheu über die Menschenverachtung des Stalinismus, seine Brutalität bei der Umgestaltung der Welt? Was gab es da, wovon wir sentimental gestimmt nicht loskamen?
Damit stellt Rolf Henrich quälende Fragen an sich, die viele im Osten heute lieber unterlassen und stattdessen auf ihre Lebensleistungen jenseits der Ideologie verweisen. Henrich studierte Jura. Mit beißendem Spott stellt er die Verrenkungen dar, die ein Recht anstellen muss, wenn es nicht der Gerechtigkeit, sondern einer Sache, einer Klasse, einer Partei dienen soll.
Stundenlang wurden wir mit Wörtern, Wendungen und Lehrsätzen traktiert, wenn sie uns auf die Parteilichkeit zugunsten der Arbeiterklasse einzuschwören versuchten. Nicht selten waren die dabei vermittelten Lehrinhalte unverhüllte Anklagen gegen jede rechtliche Formalität und jeglichen Eigensinn des juristischen Denkens, so dass ich mich häufig fragte, ob ich in die falsche Vorlesung geraten sei.
Dennoch, Henrich wurde Anwalt, war selbstverständlich SED-Mitglied. Er verdiente gut, besser als ein Minister, berichtet er, und hatte doch Gewissensbisse, wenn er sah, dass er in politischen Verfahren als Anwalt nichts ausrichten konnte und dass auch in Zivilverfahren der Staat diktatorisch durchgreifen konnte. Henrich zog sich ins Private zurück, aufs Land, umgab sich mit Künstlern und Bohemians und musste schließlich doch erkennen, dass es auch dort kein richtiges Leben im Falschen gab. Rudolf Barus Buch »Die Alternative zur Kritik des real existierenden Sozialismus« wurde 1977 für Henrich zum Erweckungserlebnis.
Der undemokratische und unfreiheitliche Grundcharakter der DDR konnte danach nicht mehr länger als bloße Deformation einer im Prinzip gegenüber dem Kapitalismus höheren Qualität der Gesellschaftsentwicklung angesehen werden. Er war in erster Linie dem Export des Sowjetsystems durch die Rote Armee und der asiatischen Form der industriellen Mobilmachung geschuldet.
Fortan schrieb Henrich an seinem eigenen Buch, das ein ebensolcher Paukenschlag wie Barus Alternative werden sollte. Mit Kritik nicht nur an der Ökonomie, sondern auch an Staat und Recht. In diesen Jahren führte er ein Doppelleben, blieb Anwalt, SED-Genosse, gar Parteisekretär seines Kollegiums. Die dafür notwendige Heuchelei entschuldigt er weit wohlwollender als etwas später den Weg Bärbel Boleis, die 1988 die zeitweise Ausreise aus der DDR dem Gefängnis vorzog. Er beschreibt aber auch anschaulich die bleierne Langeweile, den Stillstand der 80er Jahre. Seiner Geringschätzung gegenüber den meist unter dem Dach der Kirche versammelten Oppositionellen, ihrer moralischen Attitüde, lässt er immer wieder freien Lauf.
Nichts von dem, was hier verhandelt wurde, war aus meiner Sicht dazu geeignet, die in ihrem Mündeldasein dahinlebenden DDR-Bürger politisch aufzustacheln, sie auf die Straße zu locken. Frieden schaffen ohne Waffen? Darüber lächelten die Arbeiter, denn sie hielten pazifistische Parolen schlicht für Pastorengeschwätz.
Im Frühjahr 1989 veröffentlichte Henrich sein Buch »Der vormundschaftliche Staat im Westen«. Ein Buch der klaren Sprache über die DDR. Im Osten, wo es nicht erscheinen konnte, reiste er daraufhin durchs Land und hielt in Kirchen Vorträge darüber. Zeit hatte er, dank Berufsverbot. Im Herbst 1989 gründete er das Neue Forum mit. Seine Schilderungen dieser Zeit, auch die Psychogramme der Beteiligten, setzen markante Schlaglichter. Henrich wirft einen erfrischend unsentimentalen Blick auf die kurze Zeit der Anarchie zwischen Ende 89 und Anfang 90, in der die Oppositionellen versuchten, ihre individuellen Träume zu verwirklichen, was sie mit Politik verwechselten, und in der die großen Parteien des Westens, allen voran die CDU, klar auf Machtpolitik setzten, indem sie Gruppierungen und Parteien im Osten unterstützten und oder vereinnahmten. Henrichs nüchterne, aber auch nicht uneitle Beschreibung ist sowohl für seine Zeitgenossen als auch für später Geborene oder Außenstehende ungemein lesenswert.
Meint Henry Bernhard nach der Lektüre von Ausbruch aus der Vormundschaft, Erinnerungen von Rolf Henrich. Im Christoph-Links-Verlag erschienen, die 381 Seiten kosten 25 Euro. Das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag geht es unter anderem um den Notstand in der Pflege. Mein Name ist Katrin Stürbesand. Vielen Dank fürs Lauschen und einen schönen Abend.